SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kohler, guten Tag. Im Jahr 2000 hat ein Liter Milch im Schnitt 62 Cent gekostet. Heute zahlt man zwischen 1,15 Euro und 2,39 Euro. Die steigenden Lebensmittelpreise machen den Menschen in Deutschland große Sorgen. Und so langsam kommt das Thema offenbar auch bei der Politik an. Die SPD zum Beispiel hat jetzt Supermarktketten vorgeschlagen, einen Warenkorb aus günstigen, preisstabilen Grundnahrungsmitteln aus deutscher Produktion anzubieten. Warum die Preise für Butter, Brot und Kaffee gerade so hoch sind, erklärt Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio.
Das hängt zunächst mal damit zusammen, dass eine niedrigere Inflation leider nicht gleichbedeutend mit niedrigeren Preisen ist. Konkret, wir hatten jetzt zuletzt eine Inflation von knapp 2%. Das ist in etwa das, was die Europäische Zentralbank gut findet. Aber das bedeutet eben, dass die Preise im Schnitt immer noch mal um knapp 2% gestiegen sind und nicht, dass sie gesunken sind. Dazu kommt noch etwas Zweites. Seit 2020 sind die Lebensmittelpreise um rund ein Drittel gestiegen. Lebensmittel, das sind ja Produkte, die man immer wieder kauft und wo man die Preise auch recht gut im Kopf hat. Und klar, ich vergleiche im Kopf mit den Preisen von vor ein paar Jahren und stelle fest, das ist ja viel teurer als damals. Das heißt, die gefühlte Inflation liegt über der tatsächlichen Inflation.
Während Verbraucher unter den steigenden Preisen leiden, haben viele Supermarktketten wie Aldi, Rewe oder Edeka sehr gute Gewinne gemacht. Rückendeckung für den Handel gibt es da jetzt aus der CDU. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Albert Stegemann sagte heute im Deutschlandfunk, dass die Preise vor allem wegen der hohen Energiekosten und der Inflation gestiegen seien. Dennoch gäbe es in Deutschland genug Wettbewerb.
Ich sehe nicht, dass sich die Lebensmitteleinzelhandelskonzerne die Taschen vollgesteckt haben, gerade bei den Eckprodukten, bei Milch, Fleisch, Bäckereiprodukten, die halt intensiv verglichen werden. Dort herrscht ein brutaler Wettbewerb. Nehmen Sie mal das Beispiel Butter. Das halbe Pfund hat vor einigen Monaten noch 2,50 Euro gekostet. Wir sind inzwischen wieder bei 99 Cent. Da können Sie die Landwirte mal fragen, ob das nicht ein Skandal ist.
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU Albert Stegemann. Um Lebensmittel und deren Produktion und Preise geht's auch bei der Grünen Woche in Berlin, die heute beginnt. Das ist immer zu Beginn des Jahres die große Leistungsschau der Landwirtschaft. Schon seit 100 Jahren. Was dieses Jahr ansteht, berichtet Theresa Schoser.
Bei der weltgrößten Verbrauchermesse für Ernährung und Landwirtschaft steht dieses Jahr das 100-jährige Jubiläum im Fokus. Etwa mit einer Blumenhalle im Stil der 1920er Jahre oder einer Sonderausstellung mit historischen Landwirtschaftsfahrzeugen. Gleichzeitig bleiben die klassischen Bereiche der Messe präsent, wie Gartenbau, Tierhaltung und essbare Spezialitäten aus den verschiedensten Regionen. Insgesamt präsentieren sich rund 1600 Aussteller aus 50 Ländern auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Erstmals vertreten ist dieses Jahr die Elfenbeinküste als der weltweit größte Kakaoproduzent. Auch Kasachstan, Kroatien und Malta sind wieder dabei. Wie schon in den vergangenen Jahren spielen Nachhaltigkeit und Bioproduktion wieder eine wichtige Rolle. Neu ist dieses Jahr die Themeninsel Zero, ein eher kleiner Bereich zu Recycling und naturbelassenen Lebensmitteln. In der Tierhalle sind in diesem Jahr wieder lebende Kühe, Schafe und Schweine zu sehen. Im vergangenen Jahr war das wegen der Maul- und Klauenseuche nicht möglich.
Auch wenn sich die Landwirtschaft auf der Grünen Woche zur Schau stellt, oft ist es ein Geschäft mit sehr kleinen Margen, viel Arbeit und wenig freier Zeit. Vor allem Frauen scheuen sich, die Verantwortung für einen Betrieb zu übernehmen. Rebecca Gerstmeier aus dem Ostalbkreis hat den Schritt gewagt. Sie hat den Betrieb ihrer Eltern in Unterschneidheim-Hunslohe übernommen, führt ihn seit Jahren erfolgreich. Sie ist vor allem Bäuerin wegen der Tiere. Ganz besonders mag sie die Kälber.
Durch das, dass man selber auch schon Kinder geboren hat, schaut man vielleicht Kälber auch nochmal ganz anders an. Sie sind liebesbedürftig. Es ist wirklich schon so, dass die wirklich die ersten paar Tage total schmusig sind. Das Kalb ist frisch auf die Welt gekommen. Das ist wirklich warm und kuschelig da aufgehoben gewesen bei der Mama. Deswegen ist es wichtig, dass die, wenn die hier dann in der Box sind, dass sie sauber ist, dass halt viel Stroh drin ist und dass halt eine schöne warme Lampe drüber ist, dass sie wirklich auch nicht gleich friert.
Von der Bauernhof-Idylle zurück zur knallharten US-Politik. Die USA haben für mehrere sportliche Großveranstaltungen die Einreise beschränkt. Betroffen davon sind auch Fans, die zur Fußball-WM kommen wollen. Günter Laubis mit den Details.
Das US-Außenministerium hat in einem Schreiben an alle Botschaften und Konsulate klargemacht, dass für rund 40 Länder generelle Einreiseverbote gelten. Zusätzlich wurden noch teilweise Einreiseverbote verhängt. Aus diesen Ländern dürfen nur Sportler, Funktionäre und Trainer zur zur WM einreisen. Sie bekommen eine Ausnahmegenehmigung. Ausländische Zuschauer, Medienvertreter und Sponsoren aus diesen Ländern bleiben ausgeschlossen. Das gilt nicht nur für die Fußball-WM, sondern auch für alle anderen sportlichen Großveranstaltungen wie Formel 1, die NBA oder Olympische Spiele. Von dem Verbot sind auch die Fans der Elfenbeinküste betroffen, einem der Vorrundengegner der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Fokus Südwest.
Eine Kündigung wegen einer Unterschriftenaktion, das war der Auslöser für einen Gerichtsstreit zwischen der Geschäftsführung des Unternehmens Wirth in Künzelsau und dem Logistikmitarbeiter Jürgen Fischer. Das Landesarbeitsgericht Stuttgart hat gestern entschieden, dass die Entlassung von Jürgen Fischer rechtswidrig war. Fischer sagte dem SWR nach dem Urteil:
Natürlich sehe ich mich bestätigt. Ich bin sehr erleichtert darüber. Eine gewisse Unsicherheit war schon da, aber es war von der ersten Verhandlung klar, die Sache ist in Ordnung, das darf man so machen. Und in Heilbronn wurde es ja schon bestätigt und jetzt in Stuttgart nochmal. Ist für mich so in Ordnung, ja. Freue ich mich sehr drüber. Wir suchten ein Gespräch, ein Miteinander, um unsere Probleme zu lösen. Und Wirt hat es einfach falsch verstanden und hat den Mitarbeitern Täuschung vorgeworfen, dass ich die Unterschriften eingeworben hätte zu anderen Themen, und es war definitiv keine Täuschung.
Das Unternehmen Wirth erklärte auf SWR-Anfrage, man nehme die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts zur Kenntnis und akzeptiere sie. Jürgen Fischer bleibt bei Wirth, arbeitet aber aktuell an einem anderen Logistikstandort ohne Schichtzulagen. Viele Schulen setzen im Unterricht auf künstliche Intelligenz. Besonders innovativ ist da die Karl-Orff-Grundschule in Wiesbach in der Pfalz. Sie ist deshalb nominiert für den KI-Schulpreis, der heute in Heilbronn verliehen wird. Die Schule hat einen Chatbot entwickelt, der Lehrkräfte in Krisensituationen unterstützt. Beispiel Vandalismus. Eine Schultoilette wurde demoliert. Dann gibt das KI-Programm Anweisungen, wie Lehrkräfte reagieren sollen, sagt Direktorin Barbara Ziegler.
Also wenn ich jetzt einen Fall von Vandalismus in der Schule habe, dann öffne ich diesen Chatbot und spreche ein, was jetzt genau in der Schule passiert ist. Und der Krisenhelfer gibt klare Handlungsempfehlungen, was jetzt in diesem Fall getan werden muss, wer informiert werden muss, wie man mit Eltern kommuniziert, zum Beispiel welche Institutionen möglicherweise einbezogen werden müssen. Und ganz wichtig, er gibt auch ganz wertvolle Hinweise zur Prävention. Also was kann Schule tun, damit man in Zukunft solche Fälle nicht mehr in dieser Häufigkeit hat, wie sie vielleicht vorkommen.
Das ist also ein bisschen wie ein digitaler Erste-Hilfe-Kasten. Der KI-Schulpreis wird heute in Heilbronn an 6 Schulen aus ganz Deutschland verliehen. Die evangelische Kirche in Meinhard im Kreis Schwäbisch Hall ist ab Sonntag nach langer Sanierung wieder geöffnet, nachdem ein Gottesdienst dort im Sommer deutliche Spuren hinterlassen hat. Besucherinnen und Besucher hatten da auf einmal unschöne Flecken auf ihrer Kleidung. Luca Bauer, woher kamen denn die Flecken?
Der Grund: das Holzmittel des Restaurators vertrug sich offenbar nicht mit der alten Imprägnierung und hinterließ dann Spuren an der Kleidung. Der Restaurator musste also nochmal nacharbeiten und die Gottesdienste, die fanden monatelang an anderen Orten statt. Zuvor ist die Kirche schon monatelang für rund 850.000 Euro aufwendig saniert worden. Im Oktober 2024 gab es dann erstmals die Wiedereröffnung.
Die Mensen der Uni Mainz verzeichnen in den letzten Wochen einen auffälligen Tellerschwund. Das Studierendenwerk in Mainz bittet daher Studentinnen und Studenten, Geschirr dringend in die Mensa zurückzubringen. Allein in den vergangenen 4 Wochen seien zum Beispiel 450 Kuchenteller gestohlen worden. Studio Mainz-Reporterin Rabea Emri, was kam denn da noch alles weg?
Ja, alles Mögliche an Geschirr und Besteck. Es verschwinden Löffel, Gabeln und auch ganz viele Pommes-Schüsselchen. Das Studierendenwerk hat uns mitgeteilt, dass sie im vergangenen Jahr knapp 1600 Pommesschalen bestellt hätten. Davon sind jetzt wohl gerade noch 100 vorhanden. Das Ganze geht natürlich ins Geld, weil das Geschirr nachgekauft werden muss. Das Studierendenwerk hat deshalb im sozialen Netzwerk Instagram dazu aufgerufen, das Geschirr doch bitte zurückzubringen, sonst müssten die Preise fürs Essen erhöht werden. Einige Studierende wiederum schreiben darunter, dass sie es unfair fänden, wenn alle für das Fehlverhalten Einzelner bestraft würden. Kommende Woche soll es jetzt eine Diskussionsrunde auf dem Campus geben, um Lösungen zu finden.
Und sonst so?
Einfach nichts tun. Das klingt erstmal nicht so schwierig. Heute sollen wir genau das tun. Es ist nämlich der National Nothing Day, der nationale Nichtstag. Das ist so eine Art inoffizieller Aktionstag, der jedes Jahr am 16. Januar vor allem in den USA begangen wird. Erfunden wurde der Tag 1973 von Harold Pullman Coffin. Er lädt dazu ein, innezuhalten, sich nicht unter Leistungs- oder Erwartungsdruck zu setzen, einfach mal nur sein zu dürfen. Problem an der Sache? Absolut nichts zu tun. Nothing, das hieße auch, gar nicht erst über diesen Aktionstag zu reden. Der Rest ist also Schweigen.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.